Wir sprechen über das DOC, das Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, was schon seit langer Zeit, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, seit 1955 in Leipzig stattfindet. Seit damals war Reinhard nicht jedes Jahr da, das wäre nicht gut möglich gewesen, aber die letzten Jahre glaube ich schon, denn er ist Filmfan und wahrscheinlich auch Dokumentarfilm. Reinhard, geht das eigentlich immer zusammen, also dass Filmliebhaberinnen und Liebhaber auch Dokus mögen?
Also generell gilt, ist ja ein Genre quasi, das ist meistens so, wobei es natürlich auch sein kann, ich mag ja jetzt das Genre Musical zum Beispiel überhaupt nicht weiter. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, sag mal so, wer Spielfilme mag, dass er sich auch für Dokumentarfilme interessiert. Und für mich gehört das immer mit dazu. Ich finde es eher schade, dass man so selten die Gelegenheit hat, in normalen Kinos, also hier bei uns, wir haben nur zwei Kinos, auch mal einen Dokumentarfilm zu sehen. Also natürlich kommt ab und zu mal, gerade im Hirschlerufer, auch eine Doku, aber es passiert viel zu selten. Und deswegen ist so ein Festival wie das DOC Leipzig dann immer ganz dankbar, weil man dann innerhalb kürzester Zeit dann sehr gebündelt die unterschiedlichsten Dokumentarfilme auch sehen kann.
Da schließt sich mir gleich eine zweite Frage an, wenn ich jetzt an ein Filmfestival denke, wie die Berlinale oder so, ne, wo vorwiegend Spielfilme gezeigt werden oder eben auch, dann werden die da gezeigt, besprochen und wenn wir Glück haben, kommen die irgendwann im Laufe der nächsten Monate auch im Kino, so dass ich das hier quasi in Erfurt auch sehen kann. Wie ist das denn bei Dokumentarfilmen? Also wo kriegt man die denn dann zu sehen? Du hast schon gesagt, im Kino eher selten, wahrscheinlich ist es dann Fernsehen. Oder wo sind die denn dann im richtigen Leben?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch gestellt habe. Eine Regisseurin, die ich sprechen konnte von einem Film, der mir sehr gut gefallen hat, im Stillen Laut. Und du hast schon recht, das ist schwierig. Sie hat zum Beispiel gesagt, für ihren Film gilt das erstmal ganz schön. Sie ist diese Woche wieder auf einem Festival. Also auf Festivals werden die Filme weitergezeigt. Also sie in dem Fall ist jetzt in Duisburg und dann eine Woche später in Kassel. Und dann muss sie auch sehen, hat sie gesagt, wo der Film im Kino unterkommt. Der Film hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Verleih. Deswegen ist auch manchmal nicht ganz unwichtig, dass Filme auch Preise bekommen, weil dann natürlich das Interesse größer wird und eventuell kriegt man dann so einen Verleih. Das heißt aber auch nicht, dass dann irgendwie 1000 Kopien gezogen werden, wie bei Fuck You Goethe oder so, dass der dann bundesweit ins Kino kommt, sondern diese Filme werden dann oft in Berlin in einem Kino zu sehen sein oder vielleicht noch in Leipzig bis nach Thüringen reicht es dann selten. Und man hat ganz selten natürlich solche Erfolge wie, ich sage mal so, Wim Wenders, Buena Vista Social Club, das war ein Dokumentarfilm, der damals über 1 Million Besucher hatte. Das sind absolute Ausnahmeerscheinungen.
Eine Frage noch, bevor wir gleich wirklich zu dem Festival kommen. Dokumentarfilme erzählen ja auch Geschichten oder gucken sich Dinge an. Also die Frage ist eigentlich, gibt es Dokumentarfilme, die rein unterhalterische Filme sind oder haben die immer einen politischen Anspruch und hat sich dieser quasi geändert? Also wenn ich an Spielfilme denke, dann gibt es auch, glaube ich, Filme, die einfach nur in Anführungszeichen dafür da sind, dass ich mich einlullern lasse und eine schöne Geschichte mir angucke. So, gibt es das bei Dokumentarfilmen auch?
Gibt's auch. Also das sehe ich mitunter, nee, ich sehe es gar nicht kritisch, aber ich wollte jetzt ein Beispiel nennen, wo ich den Dokumentarfilm dann aber auch nicht so gut fand. Nämlich, der war auch sehr erfolgreich, Deutschland, ein Sommermärchen von Sönke Wortmann über die Fußball-WM 2006 im eigenen Land. Und der war sehr, sehr unterhaltsam gemacht, hat deswegen auch ein sehr breites Publikum angesprochen, was ja auch ein Erfolg ist, muss man trotzdem so Wort man lassen, aber ich weiß auch, bei diesem Film, den fand ich dann aber auch sehr oberflächlich, wobei ich nicht sagen will, Oberflächlichkeit und Unterhaltsamkeit, dass das sozusagen Hand in Hand gehen muss. Es gibt auch wahnsinnig unterhaltsame Dokumentarfilme, die nicht oberflächlich sind. Also zum Beispiel, habe ich kürzlich mal gesehen, die Armstrong-Lüge. Dann ging es um den Radfahrer Lance Armstrong und der Regisseur Alex Gibney hat sozusagen sein Doping nicht mal aufgedeckt. Das war zu dem Zeitpunkt schon aufgedeckt, aber hat ihn nochmal konfrontiert, Lance Armstrong, warum er eigentlich gelogen hat und was das bedeutet hat. Der Film war extrem schnell geschnitten, extrem unterhaltsam, schnell zu gucken. Trotzdem ging er auch sehr in die Tiefe.
Okay, nun also, du warst in Leipzig beim DOC Film Festival. Ich habe das Gespräch von Uli mit dir gehört am Freitag und was du dir quasi noch angucken wolltest. Es wurden goldene Tauben verteilt, so heißen die Preise. Sind das Filme, die du gesehen hast, die da gewonnen haben? Und wenn ja, welche? Oder auch wenn nein?
Ja, das ist natürlich dann immer so ein bisschen so von der Wahrscheinlichkeit her. Man muss dazu sagen, es gibt 7 goldene Tauben. Ich habe am Ende jetzt so 15 bis 20 Filme gesehen, Kurzfilme eingeschlossen und habe bewusst auch mich auf bestimmte Sektionen nur konzentriert. Also zum Beispiel im internationalen Wettbewerb habe ich, glaube nur einen Film gesehen, dass ausgerechnet der dann auch noch die goldene Taube bekommt. Das kann passieren, mhm. aber die Wahrscheinlichkeit ist immer bei den zahlreichen Beiträgen relativ gering. Das heißt also, von den 7 goldenen Tauben habe ich jetzt einen wirklich gesehen. Das ist der im deutschen Wettbewerb, weil ich mich eben sehr auf den deutschen Wettbewerb konzentriert habe. Da war die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ich dann den Gewinnerfilm gesehen habe. Und da muss ich sagen, für den kann ich jetzt auch nur sprechen, Zustand und Gelände heißt der Film mhm. von Uta Adamczewski, dass ich... Ich meine, jeder hat einen anderen Geschmack, aber dass ich das gerechtfertigt finde, das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Also die Regisseurin ist nach Sachsen gegangen, hat dort verschiedene Orte gefilmt, also man hat wirklich nur Gebäude gesehen und Landschaften und hat dann immer so Texte drüber gesprochen, was diese Landschaften eigentlich mal dargestellt haben oder die Gebäude. Und es ging schlichtweg um Nazi-Terror. Also mhm. wo wurden Menschen gefoltert, wo sind die in Schutzhaft gekommen, wo waren die Wohnungen derjenigen Kommunisten, die dann verhaftet wurden. Und. Das hat sie aus Polizeiakten zitiert, teilweise aus Gedächtnisprotokollen. Und das hatte natürlich eine ganz eigene Wirkung. Das war natürlich ein Film, weil du nach Unterhaltsamkeit gefragt hast, mhm. der wenig unterhaltsam war. Das liegt natürlich an dem Thema, den man sich wirklich erarbeiten muss. Der ging 2 Stunden. Man muss sich dann auch darauf einlassen, auf dieses, jetzt kommt der nächste Ort, jetzt kommt wieder ein Text. Und wieder ist das eigentlich erschreckend, was da passiert ist. Aber der Film hat bei mir sehr, sehr lange nachgewirkt und ich finde es absolut verständlich, dass diese Regisseurin dann mit einer goldenen Taube nach Hause gegangen ist.
Ist es dann da eigentlich so die Idee, die ja schon relativ, also ich weiß nicht, ob sowas schon mal gab, aber die ist schon eher außergewöhnlich, oder ist es auch die Umsetzung oder was ist dann gerechtfertigt quasi oder rechtfertigt diesen Preis?
Also die Idee rechtfertigt den Preis natürlich schon und die Umsetzung natürlich auch, weil sie auch die Bilder so komponiert hat, dass das sozusagen auch ästhetisch wirklich ein Konzept zu erkennen war. Hm, und deswegen gilt es auch für die Umsetzung. Und da passte sicherlich sehr, sehr viel. Ja, wie gesagt, bis auf die Tatsache, aber das ist bei solch einem Film auch normal, dass es jetzt nichts ist, wo man sagt, ach hier, den schauen wir uns mal an, wie Deutschland ein Sommermärchen, sondern da muss man, deswegen sage ich so, auf den muss man sich einlassen und den muss man sich auch ein bisschen erarbeiten.
Hm. 7 goldene Tauben wurden verteilt, das war eine. Weißt du noch, oder an wen gingen die anderen? Was waren das für Filme, beziehungsweise was hast du noch für welche gesehen, die du jetzt noch für heraushebenswert hältst?
Also einmal, um den Wesen noch zu nennen, also im internationalen Wettbewerb hat Exemplary Behavior gewonnen. Und da geht es, ist ein litauischer Film und da geht es um die Frage nach Schuld und Sühne. Und da werden 2 Menschen begleitet, die im Gefängnis sitzen, lebenslang bekommen haben, die ein Verbrechen begangen haben. Und hier geht der Regisseur quasi auf Spurensuche. Ich habe den Film leider nicht gesehen, mhm. aber klingt natürlich total interessant. Natürlich ist es auch so, dass die tragische Komponente, der Regisseur selber ist inzwischen verstorben, hat also posthum quasi diesen Preis jetzt bekommen. Und das sehe ich auch, einen Film, von dem ich hoffe, dass der mal den Weg ins Kino finden wird. Ansonsten Filme, die bei mir hängen geblieben sind, das hatte ich in den vorhergehenden Gesprächen zum Teil schon gesagt, weil manchmal ist ja so, Festival hat ja immer eine eigene Dramaturgie, das hängt ja auch davon ab, wie man selber sozusagen sich entscheidet und in dem Fall war es so, dass ich gleich am ersten Tag, so ist das manchmal, den besten Film für mich gesehen habe und den hatte ich auch schon vorgestellt, Im stillen Laut heißt der, von Therese Koppe und das ist ein Abschlussfilm von der Universität Babelsberg. Da geht es um 2 ältere Frauen, Anfang 80, die extrem schlagfertig sind. Die eine der beiden ist Künstlerin, die sind beide seit 40 Jahren ein Paar, wohnen auf einem Kunsthof in der Nähe von Frankfurt-Oder und ihr Leben wird so erzählt. Sie zitieren dann auch aus den Stasi-Akten, sie wurden auch bespitzelt in der DDR. Trotzdem haben sie sich nie unterkriegen lassen und nehmen selbst die Bespitzelung zum Teil mit Humor, weil sie es eben so absurd finden, auch die Texte. Mhm. Und das ist ein Film, der ein echter Gewinn ist, der leider eben keine goldene Taube bekommen hat. So ist das manchmal. Ich hätte den auch gerne als Gewinner gesehen, aber das ist immer ein subjektives Empfinden. Das war so ein Highlight. Ein zweites halbes Highlight war, das war in der Retrospektive, BRDDR hieß die, also wo man aus beiden deutschen Staaten Filme gezeigt hat, die bis 1989 entstanden sind. Da gab es einen Film, der interessant gescheitert ist, wo ich aber dankbar war, den gesehen zu haben. Der heißt Wundkanal von Thomas Harlan. Thomas Harlan ist ein inzwischen verstorbener Regisseur, der Sohn von, muss man immer sagen, Veit Harlan. Veit Harlan ist berühmt-berüchtigt, weil er in der NS-Zeit die schlimmsten Propagandafilme gedreht hat, wie Jud Süß. Und sein Sohn hat sich immer an dem Vater abgearbeitet und hat dann eben 1984 Wundkanal gedreht, mit einem echten Kriegsverbrecher, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Haft saß, wegen Haftunfähigkeit, vor dem man aber schon von der Erscheinung echt Angst bekommt, und hat diesen Kriegsverbrecher einen Kriegsverbrecher spielen lassen. Es gibt also quasi eine Spielfilmhandlung, dass dieser Kriegsverbrecher entführt wird und dann sitzt er in so einem wirklich ganz seltsamen Raum und wird von vier Menschen verhört. Da kommt immer so Stimmen, so flüsternd und so. Mich hat so ein bisschen erinnert eher an eine Installation, wie ihr sie kürzlich hattet, in der alten Synagoge. Also war fast eher Performance. Ich glaube, das war so ein bisschen mein Problem. Hätte mir jemand vorher gesagt, seht das eher als Klanginstallation, hätte ich diesen Film ganz wunderbar gefunden. So wurde mir der aber so angekündigt als: Ihr seht hier einen Kriegsverbrecher und seht so dabei zu, wie er gesteht. Aber mein Problem war eben, wann ist der sozusagen der gespielte Kriegsverbrecher? Also wann ist das erfunden? Und wann spricht sozusagen der echte Alfred Filbert, heißt er in dem Fall? Und das war so ein bisschen das Problem des Films. Trotzdem bin ich dankbar, diesen Film, weil den kriegt man nicht alle Tage zu sehen, Wundkanal gesehen zu haben.
Das also ausgewählte Highlights so aus deinen Tagen, die du da warst. Du hast schon mit Uli besprochen, dass so das Drumherum nicht so glamourös und stargewaltig ist wie jetzt bei anderen Filmfestspielen, dass es mehr um die Filme geht. Dennoch gibt es ja ein Drumherum, eine Organisation und im nächsten Jahr eine neue Festivalleitung. Wer ist das denn und welche Rolle spielt das? Also wird man das merken, dass da jemand anderes das Ding leitet?
Das wird man auf jeden Fall merken. Das hat man jetzt ja bei der Berlinale auch gesehen. Da hat jetzt Dieter Koslik seinen Hut genommen und da gibt es jetzt eine Doppelspitze. Und man merkt immer so, deswegen ist jetzt noch nicht so viel bekannt. Jetzt wurde aber nur bekannt, dass jetzt Leda Pazan aufhört. Das wusste man schon länger, wusste noch nicht, wer der Nachfolger wird. Christoph Terhechte wird es werden, der auch von der Berlinale kommt, der dort jahrelang die Sektion des Forums geleitet hat. Und aus Höflichkeit ist natürlich so, dass man während des laufenden Festivals der Vorgängerin noch nicht groß sagt, was man vielleicht verändern wird. So war es auch bei der Berlinale. Man schaut sich aber immer schon um. Ich glaube, ich hatte ihn auch gesehen. Also hat ein sehr markantes Äußeres, deswegen glaube ich, dass er jetzt auch schon mit dabei war. Das ist auch normal, so war es auch bei der Berlinale, da waren die neuen Menschen auch schon mit dabei. Und es ist davon auszugehen, dass es immer Veränderungen gibt, weil jeder möchte einfach auch sozusagen seinen Stempel damit aufdrücken. Und ich bin mal gespannt, was er machen wird, ob es dann wieder wie bei der Berlinale jetzt eine weitere Sektion gibt. Ich bin immer eher ein Freund davon, das gilt für die Berlinale, aber auch für Doc Leipzig, dass eher weniger, manchmal mehr ist, also lieber eine Sektion rausschmeißen, lieber einen Tag weniger, und dafür sieht man aber auch mehr Qualität und hat auch mehr die Möglichkeit, alle Filme wird man nie sehen können, aber auch wirklich dann mehr von dem Gesamtprogramm zu sehen.
Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was jetzt an dieser Stelle noch raus muss?
Naja, vielleicht so ein bisschen, also ich bin zufrieden, ich bin dankbar über jeden Film, den ich gesehen habe, aber muss auch mal sagen, es gehört immer zu Festivals mit dazu, dass man natürlich auch Enttäuschungen erlebt, und das muss man hier auch mal sagen, ich hatte viele Enttäuschungen. Also ich bin dann auch konsequent.
Filmisch quasi, wo du gesagt hast, das geht also, ja gar nicht.
Ja, man sieht eben auch, das gilt aber auch für die Berlinale. Ich will jetzt gar nicht auf Doc Leipzig oder so draufdreschen, das gehört dazu, aber es ist mir diesmal wieder so besonders aufgefallen. Es gibt wahnsinnig viel Mittelmaß. Ja, es gibt so ein Missverständnis, was ich jetzt im Positiven gesagt habe, bei Zustand und Gelände, dass da ein formales Konzept vorhanden ist. Da habe ich manchmal das Gefühl, heute kann jeder Film, du kannst jetzt auch dein Smartphone rausholen und filmst deine beste Freundin, die eben aus Usbekistan kommt und die da vielleicht ihre Geschichte erzählt, die vielleicht auch spannend ist, aber mir fehlten oft dann auch die ästhetischen Kriterien. Und dann hat man oft interessante Themen. Ein Film zum Beispiel, Under My Skin, ging um Transgender, um Menschen, die sich geschlechtlich umoperieren lassen wollen, wo ich total gespannt drauf war. Und dann plätscherte dieser Film aber vor sich hin. Und es ist schade, wenn so ein spannendes Thema dann eben so unspannend umgesetzt wird. Und das gab es ein paar Mal, wo ich dann auch manchmal denke, Leute, überlegt auch für euch, ist das jetzt ein Thema, das sozusagen raus an die Öffentlichkeit muss? Also es gab so einen Film, der hieß Halbtraum. Da hat eine Kunststudentin in Peking, eine Chinesin, ist nach Deutschland gegangen und ist nach 10 Jahren, nachdem sie nicht in Peking gewesen ist, da zurückgekehrt, um ihre alte Freundin wieder zu treffen. Und dann schauen die dann gemeinsam sich ihre alten Kunstwerke an, filmen das. Und da denke ich dann so, da ist so eine Art Klassentreffen, wenn man so will, in kleinen. Muss das jetzt gezeigt werden? Muss ich das jetzt sehen? Weil das war jetzt wirklich auch wieder so dahinplätschert inszeniert. Also das möchte ich nochmal erwähnen, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es war auch viel Mittelmaß bei mir dabei. Es kann natürlich sein, dass der internationale Wettbewerb hervorragend besetzt war. Für den kann ich jetzt nicht sprechen. Ich habe viel vom deutschen Wettbewerb gesehen und Naja, aber wie gesagt, die wenigen Filme, die dann Highlights waren, die waren auch echte Highlights. Das gehört auch zur Wahrheit.
Dann werden wir mal sehen, wo wir vielleicht den ein oder anderen Film hier mal in der Nähe auch sehen können oder vielleicht auch irgendwann im Fernsehen. Gibt es eigentlich hier in Thüringen irgendwie Orte, wo man da mal die Augen offen halten könnte, die Dokumentarfilme zeigen? Also so, weiß ich nicht, spezielle kleine Kinos, die das öfter mal machen?
Leider nein, aber wo das natürlich jetzt vorkommt, genau heute Abend, kann man sich zum Beispiel Congo Calling anschauen im Rahmen der Globale, der filmkritischen Reihe, die ja ausschließlich, fast ausschließlich Dokumentarfilme zeigen. Und da läuft heute Abend, ich glaube, bei Frau Korte, bitte nochmal nachschauen, ich weiß es nicht ganz genau, ist bei Frau Korte. Und der soll sehr, sehr gut sein. Und da in der Reihe, wenn die läuft, und die läuft ja einmal im Jahr, da kann man wenigstens an verschiedenen Orten die Dokumentarfilme sehen. Ansonsten ist natürlich eher das Hirschlachufer prädestiniert, dann auch mal Dokumentarfilme mit reinzunehmen. Und im Cinestar passiert das, wie gesagt, nur, wenn dann mal so ein Film der größten Ordnung Deutschland ein Sommermärchen kommt.